Lehrpersonen haben häufig so ein bisschen den Eindruck, dass BBF ein bisschen ein Nice-to-have wäre und nicht wirklich nötig ist, weil die starken Kinder sind ja eh schon stark. Dann brauchen sie ja auch nichts mehr. Aber es ist so, dass eben auch starke Lernende auf die Unterstützung angewiesen sind.
Hallo zusammen, ich bin Damian, Lehrer und Redakteur bei SRF Kids und SRF School. In meinen letzten Jahren als Klassenlehrer bin ich immer wieder Themen begegnet, die mich herausgefordert, beschäftigt und neugierig gemacht haben. Heute gehe ich den Fragen an, was Begabungs- und Begabtenförderung konkret ist, wie das Angebot in der Schule kann aussehen und wie man Begabungen, Stärken und Talente von Kindern und Jugendlichen kann wahrnehmen und fördern. Bildungsreise, ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten. Begabungs- und Begabtenförderung ist Teil des Grundauftrags von Schulen. Sie verfolgt das Ziel, individuelle Stärken frühzeitig zu erkennen und gezielt weiterzuentwickeln. Während Begabungsförderung alle Kinder bei der Potenzialentfaltung unterstützt, richtet sich die Begabtenförderung spezifisch an Kinder mit besonders ausgeprägten Fähigkeiten. Beide Ansätze folgen einem stärkorientierten Verständnis von Bildung und sollen dazu beitragen, Talent bestmöglichst zu entfalten. Aber wie sieht das konkret im Unterricht aus? Was für Angebote und Massnahmen braucht es in der Schule? Und was kann man machen, wenn nur bedingte Ressourcen zur Verfügung stehen. Über all das möchte ich mehr erfahren, deshalb bin ich für diese Podcast-Folge an die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik in Zürich gereist und sitze heute gegenüber von Danuschka Meier wieder. Merci vielmals, dass du dir heute Zeit nimmst.
Danke dir.
Du hast ursprünglich eine KV-Lehre gemacht, hast dann die Matur nachgeholt und anschliessend die Ausbildung zur Primarlehrerin an der PH Zürich gemacht. Nach ein paar Jahren als Lehrerin hast du den Master an der HFH Schulische Heilpädagogik gemacht und als SAP gearbeitet. Zudem hast du an der Uni Zürich doktoriert. Heute bist du Dozentin an der HFH am Masterstudiengang Sonderpädagogik und leitest Modul und Weiterbildung im Bereich Begabungs- und Begabtenförderung. Zudem forschst du schon lange zu dem Thema. Wir haben uns letztes Jahr am Jubiläumsanlass vom Netzwerk Begabungsförderung kennengelernt. Dort hast du einen Vortrag gehalten über Begabungs- und Begabtenförderung heute. Was motiviert dich, dich genau dem Thema so intensiv zu widmen?
Ja, das hat natürlich wie so oft mit der eigenen Biografie zu tun. Ich bin eine eher schwache Schülerin gewesen und habe erst auf Umwegen dann studiert und doktoriert und darum auch spät gemerkt, dass mir Lernen sehr wohl liegt und eigentlich auch sehr ringfällt. Aber in der Rückschau muss ich sagen, es ist ideal gelaufen, denn gerade eben mit diesen Umwegen ist für mich die Frage, wie Lernen funktioniert und was es braucht, dass es eben gut gelingt, zentral wurde und speziell eben auch für die Kinder, die kognitiv stark sind, auch für sie ist das Lernen eben nicht einfach automatisch gegeben und eben nicht selbstverständlich und darum interessiert mich das so fest.
Ja, und auf das schauen wir ja heute und gehen da vertiefter rein. Wir schauen nämlich im ersten Teil zusammen an, was BBF, also Begabungs- und Begabtenförderung ist. Im zweiten Teil besprechen wir die Ergebnisse aus einer Erhebung, die ihr 2024 gemacht habt. Sie zeigt gut auf, wo der Schuh noch drückt. Und im letzten Teil schauen wir verschiedene Massnahmen und Angebote an. Fangen wir aber bei der Begriffsklärung an. In der Einleitung habe ich schon gesagt, Begabungsförderung ist für alle, Begabtenförderung nur für einige. Kannst du noch ein bisschen genauer erklären, was der Unterschied zwischen Begabungsförderung und Begabtenförderung ist?
Wie du sagst, Begabung und Stärken haben alle und darum sollten eben ja auch alle Lernenden die Chance haben, dass sie ihre Stärken, ihre Interessen oder eben Begabungen gefördert haben oder gefördert bekommen. Und darum Begabungsförderung erfolgt im Regelunterricht und betrifft alle Schülerinnen und Schüler. Begabungsförderung gehört darum zum Grundauftrag von der Regelklassenlehrperson. Da reden wir von Angeboten, die durch einen gut binnendifferenzierten Unterricht abgedeckt werden können. Begabtenförderung ist dann das, was häufig eben wie die Möglichkeiten vom regulären Unterricht übersteigt und wo es eben vielleicht eben nochmal spezielles Wissen braucht, sei es durch eine Fachlehrperson BBF oder durch die schulische Heilpädagogin oder den Heilpädagog.
Du hast vorhin Binnendifferenzierung angesprochen. Ich finde es noch wichtig, dass wir das auch noch gerade klären. Das, was wir heute besprechen, ist nicht die Differenzierung, die man so im Alltag kennt oder die schon ein bisschen etablierter ist.
Individualisierung wird häufig quasi umgesetzt, ein Arbeitsblatt auf drei Niveaus, also ein einfaches, ein durchschnittliche Anforderung und ein bisschen ein anspruchsvolleres. Bei einer guten Binnendifferenzierung, die geht nochmal ein bisschen weiter. Also dort ist es vielleicht nicht einfach getan mit drei Niveaus, sondern vielleicht noch schauen, was brauchen Kinder mit speziellen Lernbedürfnissen, was muss angepasst werden, thematisch, also wo kann etwas reduziert werden und wo muss es eben kognitiv angeregter werden. Geht noch ein bisschen drüber aus, ja.
Wie ist deine Erfahrung aus dem Schulalltag? Werden die Begriffe und die Angebote klar getrennt oder fliessen die oft ineinander rein?
Es gibt nicht eine fixe Definition. Und je nach Kanton werden die Begriffe auch anders verwendet. Jetzt bei uns Kanton Zürich, auch Kanton Aargau, so grob in dieser Region wird zwischen Begabungs- und Begabtenförderung unterschieden und meint damit Begabungsförderung für alle, für Breite und Begabtenförderung für kognitiv starke Lernende. Andere Kantone reden von Begabungsförderung und meinen damit ganz spezifisch hochbegabte Lernende. Es ist in dem Sinn nicht so trennscharf.
In deinem erwähnten Vortrag vom Netzwerk Begabungsförderung verortest du BBF klar bei der inklusiven Bildung. Warum?
Eins der wichtigsten Ziele der UNESCO ist, dass alle Menschen weltweit Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung haben. Das betrifft sowohl schwächere Lernende, aber eben wie auch starke Lernende. Und die UNESCO schreibt quasi, dass Kind oder Jugendliche eben, wie sie die Möglichkeit bekommen, ihr Potenzial zu entfalten. Und darum ist es ganz klar eine Aufgabe der Regelschule, ihr Potenzial zu entdecken und zu fördern.
In dem Zusammenhang fallen ganz viele Begriffe, du hast es schon gesagt, Potenzial, Stärken, Talent, Kompetenzen. Und ein wichtiges Wort, das ich schon noch mit dir besprechen möchte, ist Begabung. Wie definierst du Begabung?
Ja, Begabungen kann man in ganz verschiedenen Domänen haben. Das muss nicht nur in Mathe oder Sprache sein. Das kann in irgendeinem x-beliebigen Bereich sein. Und das Potenzial heisst, ich habe vielleicht eine Veranlagung oder eine Begabung herum. Das muss aber nicht zwingend zum Fliegen kommen. Mhm. Also, es muss nicht automatisch sichtbar sein in Leistung. Oder ein Teil davon ist wie auch, wir fördern die Begabung oder wir stellen Aufgaben zur Verfügung, wo das Kind an die Begabungen kann entdecken an sich und eben auch weiterentwickeln, damit am Schluss kann Leistung daraus entstehen.
Du bist ja selber lange Lehrerin gewesen und auch schulische Heilpädagogin. Was würdest du sagen, wie gut ist dir das gelungen, die Stärken und Talente und Begabungen zu erkennen und auch zu fördern?
Als junge Lehrperson natürlich nicht. Ich bin dann, ich glaube, es ist mir genau gleich gegangen wie alle anderen auch. Am Anfang bin ich beschäftigt gewesen, um zu schauen, dass ich den Klassenzug von A nach B bringe in diesen 3 Jahren. Ich bin beschäftigt gewesen mit dem Classroom Management, mit ganz vielen Fragen und eigentlich so wie der Unterricht, wie anfangen breiter denken oder so, ich sage es jetzt ein bisschen salopp, Zügel aus der Hand lassen und den Kindern eben wirklich mehr Eigenverantwortung auch zu übergeben für ihr Lernen. Das habe ich zuerst müssen, wie nochmal in einem zweiten Schritt lernen.
Das ist ja auch ein bisschen beruhigend, wenn man das jetzt von dir hört. Und trotzdem bleibt es wichtig, dass man eben das Thema genauer anschaut und egal, wo man gerade steht beim Lehrerin und Lehrer sein, dass man einen, wie soll ich sagen, den Fokus auf das setzt. Noch mit Blick auf die Begabungsförderung, die soll vor allem im Regelunterricht stattfinden und ist für alle Kinder. Was für ein Verständnis hast du von Begabungsförderung?
Wenn man vom Lehrplan 21 ausgeht, dann geht es ja wirklich um den Aufbau von Kompetenzen, von Kompetenzzuwachs. Und jedes Kind hat den Anspruch, Kompetenzen dürfen aufzubauen, egal wo der aktuelle Stand ist. In dem Sinn gehört Begabungsförderung oder Aufbau von Kompetenzen in Regelunterricht. Wie das aber umgesetzt wird oder ob das umgesetzt wird und in welchem Mass, hängt natürlich viel von der Haltung der Lehrperson ab. Ihres Verständnis zu, wie wichtig sie es findet, die verschiedenen Stärken oder Begabungen der Kinder überhaupt wahrzunehmen und zu fördern.
Die Haltung. Sie fällt immer wieder, seit ich den Podcast mache, ganz oft. Auch das sage ich immer wieder, wie wichtig das die Haltungen sind. Vielleicht kommen wir dann später noch dazu, wie einem das dann vielleicht ein bisschen besser gelingt oder was wichtig ist in Bezug auf Haltungen. Was hast denn du das Gefühl, wenn du jetzt vielleicht noch mehr mit dem Blick als Dozentin, mit dem, was du heute machst, hast du das Gefühl, der Schule gelingt es gut, Stärken und Potenzial zu erkennen und zu fördern?
Ich glaube, das Bewusstsein ist viel stärker geworden. Ich sehe aber in der Praxis natürlich sehr unterschiedlich. Man kann nicht von der Schule per se schwätzen, es gelingt der Schule. Ich glaube, die Frage ist, wie gut gelingt der einzelnen Lehrperson? Und das ist wahrscheinlich auch nicht jeden Tag oder jedes Semester gleich intensiv. Aber ich glaube, ein grosser Teil der Lehrpersonen ist unterwegs und bemüht.
Begabtenförderung richtet sich an Kinder mit besonderem oder überdurchschnittlichem Potenzial. In der letzten regulären Folge zum Thema Hochbegabung mit der Letizia Gauck haben wir sehr genau angeschaut, was Hochbegabung ist, wie man sie kann erkennen und was hochbegabte Kinder und Jugendliche brauchen. Leider ist es ja gar nicht so einfach, Hochbegabung zu erkennen. Wir haben zum Beispiel besprochen, dass es Risikogruppen gibt, die besonders schwer zu erkennen sind, wie Mädchen und Kinder mit Migrationshintergrund. Wie erlebst du das?
Ja, da stimme ich der Letizia voll und ganz zu. wenn sich unsere kognitiv starken Lernenden oder hochbegabten Kinder so ein bisschen idealtypisch zeigen, wie man sie im Bilderbuch quasi darstellen würde, hochmotiviert, an allem interessiert, immer super Noten, dann ist es natürlich nicht schwer, die Kinder zu erkennen. Die gibt es, die Kinder. Keine Frage. Und eben die zu erkennen ist leicht, aber in unserem Alltag sind viel, viel mehr Kinder eben gar nicht so einfach zu erkennen. Eben sagen das Mädchen, die nicht auffallen oder sogar absichtlich Fehler einbauen, um ihr Potenzial zu verstecken. Kind mit einem kleineren oder eingeschränkteren Wortschatz, weil sie daheim eine andere Sprache reden und so weiter. Auch Kind mit Twice Exceptionality nennen wir die, oder Minderleistende, sind sehr schwer zu erkennen. Da stehen wir im Moment auch wirklich noch ein bisschen an. Mache ich kein Geheimnis darum, wir sind dran, Lösungen zu suchen.
Genau das habe ich mit der Letizia auch besprochen, dass man das gut auseinanderhalten kann. Wie kann man das aus deiner Sicht verhindern?
Damit sich eben höchstes Potenzial kann in Leistung entwickeln kann, spielen eben neben der Kognition andere Persönlichkeitsmerkmale eine wichtige Rolle. Wir sind dran, so ein Tool zu entwickeln, so ein Screening, das man in einer ganzen Klasse einsetzen kann. Und das Ziel ist, dass heilpädagogische Fachpersonen zu unterstützen bei der Identifikation eben von begabten Lernenden, nenne ich sie jetzt einmal. Und das Instrument soll dann eben sowohl das kognitives Potenzial, also wie mathematisch räumliches oder verbales Denken, aber eben auch, die nennen wir nicht kognitive Traits, also da kann man sich zum Beispiel darunter vorstellen, Beharrlichkeit oder eine Anpassungsfähigkeit, aber auch Gewissenhaftigkeit, wie mit zu erfassen. Und das ist so konzipiert, oder der Test oder das Screening soll so konzipiert sein, dass es eben kann von einer Klassenlehrperson eingesetzt werden und mit der ganzen Gruppe kann durchgeführt werden. Und so hoffen wir, dass wir genau die Kinder finden können, die sonst eben leicht übersehen werden.
Auch mit der Letizia besprochen habe ich, dass Begabung mit Leistung gleichgesetzt wird, also vor allem mit guten Noten. Was wäre ein besserer Zugang, um Begabungen zu erkennen?
Ja, das stimmt. Auch da muss ich Letizia beipflichten. Es ist tatsächlich immer noch so ein bisschen eine Vorstellung, die rum ist. Eben quasi, wenn eine Begabung da ist, sind auch gute Noten da. Und wenn die guten Noten nicht da sind, muss ich nicht näher anschauen. Und das ist fatal. Umgehen kann man das zum Beispiel in dem, dass man eben wirklich vielseitige Lernangebote macht. Lernangebote, die kognitiv aktivierend sind. Und in dem Sinn eben auch Kinder, die uns vielleicht sonst im Alltag gar nicht so auffallen, wie können sie sichtbarer werden. Und zwar dient das uns Lehrpersonen, zum aufmerksam werden, ah, da ist vielleicht noch mehr rum. Und ich kann dann quasi wie die Kinder beobachten und habe so die Möglichkeit, Begabungen zu entdecken.
Du hast jetzt vor allem gerade Lehrpersonen angesprochen. An der HFH werden auch schulische Heilpädagoginnen und schulische Heilpädagogen ausgebildet. Was lernen sie in Bezug auf die Thematik?
Ja, wir beleuchten natürlich die verschiedensten Aspekte rund ums Thema Begabungs- und Begabtenförderung. Sie sollen ja dann am Schluss in der Praxis in der konkreten Begleitung der Lernenden Bescheid wissen. Andererseits lernen sie aber bei uns in dem Modul auch quasi die beratende Rolle, die sie nachher in der Praxis einnehmen, was da dazu alles gehört, was sie müssen wissen, indem sie nicht nur auf Ebene Unterricht oder in der Begleitung von einzelnen Lernenden, sondern eben auch die Schule als System begabungsfördernder zu machen.
Im Alltag habe ich immer wieder gemerkt, dass die Rollenverteilung zwischen Klassenlehrpersonen und auch SAPs nicht immer ganz klar sind und auch von Schulhaus zu Schulhaus manchmal schon im Unterrichtsteam sehr unterschiedlich sind. Was wäre aus deiner Sicht die Aufgabe von einer SAP jetzt in diesem Bereich?
Ja, ganz grundsätzlich wäre es die Aufgabe von einer SAP, sowohl die Lehrperson oder das Lehrteam, aber auch die Eltern oder die Lernenden zu beraten. Sie ist zuständig, um Förderung zu planen für die einzelnen Kinder, die, sagen wir es jetzt mal ein bisschen salopp, ein bisschen ausserhalb der Norm sind, also auf beiden Seiten vom Spektrum. Sagen sie sehr schwach oder sehr stark, das spielt eigentlich keine Rolle. Die Frage ist jetzt aber mehr, hat die SAP überhaupt das fachliche Wissen in Bezug auf Begabungs- und Begabtenförderung? Weil traditionell ist es nicht so, dass schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in diesem Bereich wirklich auch ausgebildet worden sind. Ganz viele SHPs unterdessen haben aber die Qualifikation und können in dem Sinn auch beratend und begleitend in der Schule unterwegs sein.
Welche Methoden und Ansätze lernen Sie denn bei euch zur Identifikation von Begabungen?
SHPs selber führen keinen IQ-Test durch. Das liegt in der Hand der Schulpsychologen, der Schulpsychologinnen. Aber sie müssen einen IQ-Test, also eine Auswertung, können interpretieren, damit sie daraus dann auch eine passende Förderung planen können. Sie kennen sich gut aus mit verschiedensten Beobachtungsinstrumenten, die man in der Praxis sehr gut einsetzen kann.
Wenn wir noch ein bisschen bei der Hochbegabung bleiben, die hat auch mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. Wie sieht das mit BBF aus?
Da ist natürlich erst recht. Lehrpersonen haben häufig so ein bisschen den Eindruck, dass BBF ein bisschen ein Nice-to-have wäre und nicht wirklich nötig ist, weil die starken Kinder sind ja eh schon stark. Dann brauchen sie ja auch nichts mehr. Wenn eine Lehrperson den Eindruck hat, sie hätte zu wenig Zeit für einzelne Kinder, zum Beispiel, weil einzelne Kinder ein stark herausforderndes Verhalten zeigen oder weil ihre Aufmerksamkeit bei schwächeren Lernenden gefordert ist, dann ist es naheliegend und irgendwo schon auch verständlich, dass sie dann schnell einmal bei den starken Lernenden die Zeit einspart. Aber es ist so, dass eben auch starke Lernende auf die Unterstützung angewiesen sind. Auch starke Lernende brauchen Anregung, brauchen Erklärungen, müssen eingeführt werden in ein neues Thema. Sie verstehen es einfach schneller, aber auch sie müssen angeregt werden.
Hast du das Gefühl, es gibt noch Sachen, die das Bild verstärken?
Das Bild wird natürlich noch verstärkt, wenn man, also einerseits zum Beispiel in Werbung, wenn es um hochbegabte Kinder geht, haben die immer so das Hütchen an, wie der Einstein oder so eine Doktoratsmütze. Oder so die Lernatelier für starke Kinder nennen sich zum Beispiel so neunmal klug oder Atelier Einstein und Gwunderfitz. Im Gegenzug würde ich als SHP, wenn ich mit 3-4 schwächeren Lernenden arbeite, ja nie sagen, ich nehme das Grüppli Schneckenpost mit und arbeite mit denen. Also das sind so Bilder, die so ein bisschen rumgehen.
Wir hören uns jetzt zusammen Kinder an. Ich habe sie gefragt, ob ihnen schon mal langweilig war, weil sie unterfordert waren und ob sie es gut finden, wenn ihre Talente gefördert werden.
Bei Mathe war mir mal langweilig, weil ich also es schon kann und so. Und dann einfach wollte, dass wir mathlich schnell das fertig haben.
Bei Englisch passiert mir das fast immer, weil es halt einfach langweiliger wird, wenn man das schon kann. Und es nervt halt irgendwie ein bisschen und dann muss ich mich konzentrieren.
Ich habe das immer bei so einem Themen in Deutsch. Da tue ich einfach irgendetwas anderes machen, so ein Spiel oder so erfinden, dass es nicht mehr so langweilig ist.
Also ich hatte die Situation schon, wo mir das einfach war. Und da habe ich meinen Kollegen einfach daneben gefragt, was wir noch machen wollen.
Also ich finde es echt gut, wenn man so das Talent fördert, weil dann kommt man weiter und ja, dann kann man auch Grosses erreichen. Ja.
Zum Beispiel, dass es jede Woche einfach ein Fach gibt, wo man wie das machen kann, in dem, wo man sehr gut ist. Und dann kann man wie auch in dem ein bisschen besser werden.
Ich fände es eigentlich noch cool, weil dann kann man halt auch so ein bisschen schauen, bis wo das man wird kommen.
Ein paar haben schon die Erfahrung gemacht, dass ihnen langweilig war, weil sie den Stoff schon beherrschen. Wir wissen da jetzt aber nicht so genau, ob ihnen das schon öfter passiert ist oder nicht. Aber was hast du gedacht, wo du ihnen jetzt so zugelassen hast?
Ich kann mich so schmunzeln. Also so das Thema langweilig ist ja schon ein paar Mal gefallen. Und ein Bub hat gesagt, ja, wenn es mir langweilig ist, dann frage ich mal den Banknachbarn, was wir so machen wollen. Ja, ich bin sicher, die haben gute Ideen.
Das glaube ich auch.
Und genau um das geht es, oder? Also wenn man zu wenig stark herausgefordert ist, dann wird es einem langweilig. Man möchte schnell fertig sein mit dieser Arbeit, dass man es hinter sich hat. Aber man will nicht schnell fertig sein, dass man nachher nochmal ein Arbeitsblättchen vom Gleichen überkommt, sondern man will dann eigentlich an einer Tätigkeit nachgehen, die spannend ist für einen oder auch wieder eine Herausforderung bietet.
Es ist ja auch noch um Talent gegangen, sogar mit der Idee, ein wöchentliches Fach zu machen, um an den Talent zu arbeiten. Was haltest du von dieser Idee?
Ja, es ist super, weil letzten Endes bringt das Kind das auf den Punkt, die Stärken stärken. Und das ist ganz zentral. Das hat nicht einmal nur mit Begabungs- und Begabtenförderung zu tun, sondern wenn man das könnte besser nutzen für alle Lernenden, kann man ja mit dem auch dort, wo ich Schwächen habe oder dort, wo ich gezielt muss Kompetenzen aufbauen, das koppeln mit Aspekten oder Themen, wo mir schon liegen, wo ich Stärken habe. Und ich glaube, einiges geht wahrscheinlich ringer so.
Ich habe im Vorfeld ein bisschen zurückgeschaut auf die Zeit, wo ich noch als Lehrer gearbeitet habe und habe schon gemerkt, in den Schulen, wo ich war, bin, dass BBF oft ein bisschen zu kurz gekommen ist. Ich glaube, aus verschiedenen Gründen, ein paar Sachen hast du auch schon angesprochen. Warum wird Begabungs- und Begabtenförderung an vielen Orten noch, ich glaube, man darf schon so sagen, so stiefmütterlich behandelt?
Ja, ich denke, bei anderen Themen drückt der Schuh mehr oder die Probleme werden klarer sichtbar. Also zum Beispiel beim störenden Verhalten. Das kann ich nicht aufschieben. Das blockiert mir den ganzen Unterricht. Und das ist etwas, wo Lehrpersonen stark beschäftigen und dort auch gerade anschauen. Das Gleiche auch mit Kindern, die stärkeren Unterstützungsbedarf haben. Dort schaue ich hin, dort drückt der Schuh, dort muss ich Lösungen haben. Und eben, wie ich vorher schon gesagt habe, bei den starken Lernenden hat man wie das Gefühl, ja, die können es ja eh schon. Das tut mir nicht weh. Die kommen ja mit dem Stoff gut mit. Das Zweite ist vielleicht auch, dass es so stiefmütterlich behandelt ist, dass häufig an Schulen nach wie vor wie eine Fachlehrperson Begabungs- und Begabtenförderung zuständig ist für die Förderung der starken Lernenden. Die Person kommt vielleicht einen Nachmittag in der Woche, bietet ein tolles Programm an, also kommt das überhaupt nicht schmälern, die machen wirklich attraktive Lernangebote. Aber sie kommt quasi einmal in der Woche. Ein Kind ist dann einmal in der Woche bei ihr, der Person, und kommt auf Touren, lerntechnisch gesehen. Und dann ist es für mich als Klassenlehrperson wie erledigt. Und es bringt meinen Unterricht in dem Sinn nicht weiter. Da findet keine Unterrichtsentwicklung statt oder keine Schulentwicklung als Gesamt, sondern es bleibt so isoliert bei dem Angebot, das so zeitlich beschränkt ist.
Wir haben ja 2024 eine grosse Erhebung in der Schweiz gemacht, um herauszufinden, ob und wie BBF in der Schule umgesetzt wird. Die Ergebnisse hast du in deinem Vortrag präsentiert gehabt. Ich möchte jetzt die wichtigsten Erkenntnisse mit dir besprechen. Den ersten Punkt haben wir schon ein bisschen angeschnitten. Es fehlt oft an Grundlagen zur Identifikation. Knapp die Hälfte läuft über Noten und knapp 2/3, also 60%, laufen über schulpsychologische Abklärungen. Es fehlt also an Wissen und an den Instrumenten zur Identifikation von Begabungen und auch von Hochbegabung. Was würdest du der Schule da empfehlen?
Also ganz grundsätzlich, dass das Thema BBF überhaupt einmal zum Thema wird an der Schule. Dass man eben die Lehrpersonen kann sensibilisieren, dass es nicht nur über Noten sichtbar wird, wie man Begabungen kann entdecken kann. Ich glaube generell, es braucht Professionalisierung an der Schule im Zusammenhang mit dem Thema BBF. Es gibt Instrumente, aber die müssen wie auch noch flächendeckend eingesetzt werden.
Das Wissen fehlt, hast du jetzt gerade angesprochen, zeigt sich im weiteren Punkt in der Professionalisierung und in der Weiterbildung, wo das Fachwissen würde in die Schule bringen. Nur ca. 1/3 der Schulen nutzen Weiterbildungen im Bereich BBF. An was liegt das? Sind das jetzt die fehlenden Ressourcen oder fehlende Dringlichkeit?
Ich glaube, es ist wirklich Dringlichkeit. Natürlich sind die Ressourcen mit ein Thema. Das ist immer so. Ich glaube, sie sind klassisch so heterogen. Die ist sicher heterogener geworden. Die Anforderungen an Lehrpersonen sind sicher massiv gestiegen. Es ist aber sicher so, dass andere Themen eben gerade dringender erscheinen.
Auch deutlich geworden sind Unterschiede zwischen den Schulstufen. Was zeigt sich da konkret?
Dort zeigt sich ganz klar, dass an den Primarschulen das Thema Begabungs- und Begabtenförderung signifikant häufiger umgesetzt oder überhaupt ein Thema ist, wie an der Oberstufe. Wir schliessen aus diesen Daten, dass die Oberstufenlehrpersonen wie mehr davon ausgehen, dass die Selektion ja bereits stattgefunden hat und darum quasi leistungsstarke Lernende oder hochbegabte Kinder sowieso schon am Gymnasium sind und sie darum sich dieser Thematik gar nicht gleich intensiv müssten. Das ist sich jetzt aber auch an den Oberstufen am Ändern. Die Oberstufen fangen da genauer anzuschauen und es wird auch an den Oberstufen ein Thema.
In einem Schulhaus, wo ich gearbeitet habe, hat man BBF wollen umsetzen. Wir hatten eine Person angestellt für die ganze Gemeinde, die ein Konzept erstellt und umgesetzt hat. Also so wie du es vorher schon gesagt hast, mit dieser einzelnen Person. Leider hat das dann nicht wirklich funktioniert und ich bin mir auch nicht so sicher gewesen, ob klar gewesen ist, wer für was verantwortlich ist. Das zeigt sich ebenfalls in eurer Erhebung, die fehlende Klärung der Prozesse. Warum fällt das den Schulen so schwer?
Ja, ich glaube, es hat wirklich mit der Haltung oder der Einstellung dem Themenfeld BBF gegenüber zu tun. Dass man das Gefühl hat, starke Lernende brauchen einem nicht gleich dringend. Und dann kann man wie auch sagen, du hast es vorher angesprochen, dass wenn eine Schule ein Konzept hat, das von einer Person erstellt worden ist, dann wird das nicht von einer Schule gelebt. Das gibt in der Regel einen Papiertiger.
Was braucht es denn, damit BBF ein fester Bestandteil kann sein?
Es bräuchte eben wirklich ein gemeinsames Verständnis von, was verstehen wir unter Begabungen und wie wollen wir die bei uns an der Schule fördern. Und das würde man dann in einem gemeinsam erarbeiteten Konzept und Leitbild eben verankern und schrittweise an der Schule im Unterricht umsetzen. Und zwar als ganzes Team, damit sich alle auch angesprochen fühlen, damit letzten Endes auch alle Kinder in Genuss kommen davon. Und nicht nur ein paar wenige, die dann wirklich an diesem Programm teilnehmen können, außerhalb vom Schulzimmer. Also man wäre in dem Sinn, Massnahmen wäre sicher wirkungsvoller, wenn man sie gerade direkt im Unterricht drinnen hätten.
Also wirklich ein Schulentwicklungsthema und ich habe das Gefühl, die Schulleitungen hätten da auch noch eine wichtige Rolle.
Natürlich, als Schulleitung bist du in dem Sinn wie Initiator von diesen Themen steuerst. Das heisst aber nicht, dass du das immer in den Händen behaltest, sondern das kann man auch sehr wohl an einem Lehrerteam zurückübergeben im Sinn von Teacher Leadership, dass sie das Thema BBF nachher verantwortet und gemeinsam mit dem ganzen Team eben vorantreiben und weiterentwickeln.
Der letzte Punkt, der in dieser Erhebung auch noch raussticht, sind die Definition von Förderzielen. Warum sind die so wichtig?
So selbstverständlich wie es bei Schwächerlernenden ist, dass man Förderziele formuliert und Förderpläne macht für sie oder auch für die ganze Klasse. Ja, wie sagt, was ist eigentlich das Ziel? Was will man erarbeiten mit der Klasse? Fehlt das häufig bei den Massnahmen, die wie über die regulären Lehrplanziele ausgehen? Aber auch für starke Lernende braucht es Ziele. Es gibt eine Orientierung. Es gibt einem Kind wie auch die Information, was wird von ihm erwartet? Wo geht die Lernreise hin? Und kann sich nachher auch selber besser einschätzen, wie gut ist es mir gelungen, wo hätte ich was noch können. Wenn ich gar nicht weiss, wo meine Bildungsreise hingeht, dann, und ich im Blindflug bin, dann muss ich mich auch nicht persönlich dafür einbringen.
Genau. Und bei der Bildungsreise weiss man sowieso nie, wo sie einem genau. Mich würde aber noch wundern, wenn man schon von Förderzielen redet, wer ist denn für die jetzt verantwortlich?
Im Grunde genommen die schulische Heilpädagogin oder der Heilpädagoge. Fehlt dort aber das Fachwissen oder es ist zum Beispiel eine Fachlehrperson BBF rum, dann sicher gemeinsam mit der Fachlehrperson BBF, aber natürlich auch mit der Klassenlehrperson, wenn sie das zweite oder das dritte, dass wir anschauen könnten, was sind die Ziele, an welchen Kompetenzen wird man arbeiten und wer ist für was verantwortlich, dann kommt man relativ schnell ans Ziel.
Wenn du jetzt auf deine Arbeit als Dozentin schaust und auch auf die Ergebnisse von der Erhebung, was beschäftigt dich am meisten?
Muss ich wie sagen, die Schulen, die sich beteiligt haben an dieser Umfrage, das sind natürlich grossmehrheitlich Schulen, die sehr aktiv sind im Bereich BBF, die tolle Arbeit leisten. Und selbst dort zeigt sich ja, dass es noch Entwicklungspotenzial hat. Aber ein grosser Teil der Schulen, bei denen ist das Thema BBF noch gar nicht so auf dem Schirm. Es ist kein Thema bei ihnen und das beschäftigt mich. Das ist wirklich etwas, das bei den Schulen ankommen muss. Wir sind auch für die Förderung von starken Lernenden zuständig.
Da hoffe ich sehr, dass die Folge da etwas dazu beitragen kann. Wir hören uns jetzt nochmal Kind zusammen an. Da habe ich sie gefragt, was für Angebote und Massnahmen sie kennen oder selber schon erlebt haben.
Meine Kollegen und ich haben, weil wir in Mathe schneller fertig waren, einen Roboter dürfen machen.
Ich weiss nicht, ob es von Schule ist, aber es gibt ein Bergkube. Das ist für Kinder, die hochbegabt sind. Und dann können halt Kinder herausgefordert werden, die etwas besser können als die anderen vielleicht.
Zwei von unserer Klasse haben schon so ein Programm gehabt, wo sie schon der Stufe der anderen Klasse durchnehmen konnten, weil das von der Klasse schon zu einfach war.
Es gibt auch Sportschulen. Dort sind Kinder, die halt intensiv Sport machen. Und dort wird halt auch die Schule für ein Training angepasst.
Bei uns gibt es Zusatzblätter meistens und Zusatzaufgaben.
Ich habe es halt so viele Zusatzaufgaben schon bekommen, also so Aufgaben, die schon eigentlich eine Klasse über mir ist.
Wir haben halt auch einen Matplan gemacht, so wie die Sachen, die halt immer ein bisschen einfacher ist für die Klasse. Kann man halt eine Klasse wieder oben machen, also wieder ein bisschen schwieriger.
Wir dürfen dann manchmal noch etwas fertig machen, wenn wir schon weit sind, oder ein neues Arbeitsblatt, ein schwieriges machen.
Differenzierte Mathepläne, mehr oder schwierigere Aufgaben, manchmal auch schon von höherer Stufe, spezielle Projektkinder haben verschiedene Sachen gesagt. Was ist dir aufgefallen beim Zuhören?
Ich kann auch da wieder ein bisschen schmunzeln. Also quasi, und wenn ich fertig bin, komme ich nochmal Zusatzblätter rüber. Ich glaube, wenn ich mich so zurückerinnere an meine eigene Schulzeit, dann hat mich das einfach motiviert, um einfach langsamer zu arbeiten. Dass ich nicht mehr vom Gleichlichen muss machen, was nicht spannend ist. Es ist aber auch erwähnt worden, quasi Herausforderung, schneller fertig geworden und können Roboter herstellen. Und genau um das ging es ja letzten Endes, dass die Kinder eben herausfordernde Aufgaben überkommen.
Im letzten Teil schauen wir uns jetzt genau so konkrete Massnahmen und Komponenten von Begabungs- und Begabtenförderung an. Das erste sind Projekte während dem Unterricht innerhalb der Klasse. Was könnte das für Projekte sein?
Ja, das könnte in dem Grunde genommen Projekte sein, wo es um Förderung von Begabungen geht. Aber eben auch um Begabtenförderung in dem Sinn, wo wie aus über den regulären Unterricht ausgeht. Und das heisst, dass eben Schülerinnen und Schüler können Stärken in verschiedenen Bereichen haben und dass der Unterricht dann eben so gestaltet ist, dass die Begabungen können entdeckt und eben entwickelt werden. Also, allenfalls eben gar nicht nur die Besten werden gefördert, sondern alle werden differenziert gefördert. Das ist so der Bereich Begabungs- und Begabtenförderung greift so ineinander rein. Und da reden wir von Individualisierung, also das könnte sein über verschiedene Lernpläne oder Lernverträge, dass Kinder im eigenen Lerntempo arbeiten können oder eben sich persönliche Ziele setzen können, dass sie da quasi eben selber auch besser herausgefordert sind.
Hast du vielleicht gerade eine spontane Idee, wie das könnte aussehen im Unterricht?
Das kann effektiv sein, dass sie einer eigenen Frage nachgehen, dass sie in dem Sinn ein eigenes Projekt haben, wo sie etwas herausfinden wollen, warum ist das so, und die Frage klären, und dort geht es quasi wiederum, Informationen zu sammeln, die zusammenzustellen und in dem Sinn zu erarbeiten. Das kann zum Beispiel sein, dass sie das nachher anderen in der Klasse präsentieren. Mhm. Das kann aber auch sein, dass es gar nicht ein anderes Thema ist, sondern dass es am gleichen Thema ist, wie die anderen in der Klasse arbeiten, aber die Aufgabe so gewählt ist, dass es eben noch eine Vertiefung drin ermöglicht. Mhm. Also in dem Sinne nicht ein Vorgreifen vom Stoff, sondern eher ein in die Tiefe gehen. Das macht es eigentlich speziell attraktiv.
Und wenn ich dir so zulasse, habe ich das Gefühl, das wäre jetzt ein Bereich, wo man sagt, jetzt sind Klassenlehrpersonen und die SAPs gemeinsam dafür zuständig.
Absolut.
Viele Schulen setzen ja auch auf Pull-out-Angebote, also auf Projekte während dem Unterricht, aber außerhalb von der Klasse. Was sind da klassische Angebote?
Pull-out bedeutet, dass besonders leistungsstarke oder interessierte Lernende gezielt gefördert werden, also eben oft durch anspruchsvollere, kreativere oder selbstständigere Projekte. Und es geht dort eigentlich nicht um mehr Stoff, sondern vor allem um das tiefere Lernen, komplexere Aufgabenstellungen, mehr Eigeninitiative und Problemlösungen. Dass ihnen das überhaupt gelingt, so selbstständig zu lernen und zu arbeiten, das sind Strategien dahinter, wo sie ja auch zuerst lernen können. Und da ist ein Pull-out, weil die Gruppe ein bisschen kleiner ist, sicher ein idealer Ort, wo man eben genau die überfachlichen Kompetenzen wie kann mitfördern. Mit dem Vorteil, dass sie nachher natürlich, wenn sie zurück im Regelunterricht sind, mit diesen Kompetenzen dann eben auch selbstgesteuerter arbeiten können.
Bei so Pull-out-Angeboten stelle ich mir auch vor, dass es manchmal ein bisschen, wie soll ich sagen, daran hindert, weil sie ja dann nicht im regulären Unterricht dabei sind, die Kinder, und das vielleicht schon könnte bei Eltern, aber auch bei den Lehrpersonen etwas auslösen, und gleichzeitig, weil sie ja Angebote außerhalb vom Unterricht sind, braucht es eben dann die Personen, die das durchführen. Was sind da vielleicht die Schwierigkeiten?
Es ist ja echt ideal, wenn sie etwas verpassen vom Regelunterricht. Sie sind ja häufig unterfordert und es ist ihnen ja langweilig. In dem, dass sie eben genau einmal fehlen, können wir da vielleicht so ein bisschen Spannung erzeugen, dass sie sich nicht mehr so lang und so viel langweilen müssen und in dieser Zeit etwas zusätzlich lernen können. Wenn Eltern dagegen sind, dass ihr Kind zusätzlich angeregt wird, dann muss man die Situation sicher genau anschauen miteinander. Aber es macht aus meiner Perspektive wenig Sinn, das Kind dann nur in ein Pull-out-Angebot zu schicken, wenn zum Beispiel Turnstunden sind oder TTG im Sinn von, dann verpasst es nichts Wichtiges. Ganz im Gegenteil. Ideal wäre es ja, wenn es während der Kernfächer könnte fehlen. Weil dort ist es häufig ja schnell unterfordert. Mhm.
Es gibt auch noch Projekte außerhalb der regulären Schulzeit. Was sind das für Angebote?
Da gibt es wie zwei. Es gibt effektiv Schulen, die sagen, ja, wir machen die Begabtenförderung, wir bieten das so Pull-out an, aber wir machen das in der Freizeit am Mittwochnachmittag, damit die Kinder eben nichts verpassen. Das finde ich ganz schwierig persönlich, weil man ja quasi davon ausgeht, sie haben ja die reguläre Unterrichtszeit und in dieser Zeit müssten adäquate Lernangebote zur Verfügung gestellt werden. Und das dürfte nicht in der Freizeit laufen, von der Schule aus. Jetzt gibt es auf der anderen Seite auch wie private Träger, die spannende Angebote machen, wie Kinderuni und so weiter. Dort sind es dann meistens die Eltern, die die Initiativen ergreifen, um ihre Kinder dort anzumelden. Dort hat es tolle Angebote. Schade finden die nicht während der regulären Unterrichtszeit statt.
Die nächsten Massnahmen richten sich nur noch an besonders Begabte, angefangen bei der Individualisierung, auch Compacting genannt. Da geht es vor allem um die Verdichtung vom Schulstoff. Wie sieht das konkret aus?
Da handelt es sich um ein beschleunigtes Bearbeiten von Lerninhalten, in dem zum Beispiel eine Schülerin oder ein Schüler mit höchem kognitivem Potenzial die Aufgaben oder Übungseinheiten oder ganze Teil vom Themenfeld, das bearbeitet wird, wie weglässt. Also dort würde das Kind dann quasi den Jugendlichen zeigen, ich habe das Thema verstanden, die Lernkontrolle ablegen, aber hat nicht mehr die volle Zeit zur Verfügung, weil es einfach schon kann. Das Kind wie quasi Raum geschaffen, entweder für andere andere Themen zu bearbeiten oder in diesem Themenfeld neu tief zu gehen, aber wo nicht mehr zum regulären Schulstoff gehört. Und das nennt man Compacting, heisst dann aber eben quasi, damit es dann nachher auch nachvollziehbar wird für die Eltern, warum hat das Kind so viel Zeit, um ein eigenes Projekt zu arbeiten, da kommt vielleicht so ein bisschen die Angst auf, so quasi, ja, schafft das überhaupt noch am Schulstoff, kommt das Kind überhaupt noch mit, dass man das schriftlich festhaltet, dass das Thema bearbeitet ist, die Lernzielkontrolle oder die Lernziele erfüllt hat und darum jetzt wirklich auch genug Ressourcen zur Verfügung hat, um anderen Themen nachzugehen.
Also den Eltern gegenüber eine gewisse Transparenz braucht es.
Ja. Das ist sowieso immer hilfreich.
Gibt es noch etwas anderes jetzt in diesem Bereich, wo Lehrpersonen vielleicht darauf achten müssen?
Ich denke halt vom Moment an, jetzt ein bisschen salopp gesagt, wenn eine Lehrperson nicht mehr nur Arbeitsblätter auf 3 Niveau anbietet, und das meine ich jetzt nicht despektierlich, dann ist das mit einem höheren administrativen Aufwand verbunden. Also ich muss ja als Lehrperson wieder Überblick behalten, wer ist wo im Stoff, wo ist der aktuelle Kompetenzstand und wo schliesst das nächste Lernangebot an, wo passend ist für die einzelnen Kinder. Das ist aufwendiger.
Auch eine Möglichkeit ist Bereicherung, also Enrichment während dem Unterricht. Wie könnte das aussehen?
Es sind alle die Aufgaben, die man quasi durch gewonnene Zeit zum Beispiel haben, über das Verdichten vom Schulstoff, die freigespielte Unterrichtszeit können wir anreichern mit Angebot, wo das Kind interessiert. Das kann im Themenbereich bleiben und dort mehr in die Tiefe gehen. Das kann sogar an der gleichen Aufgabe sein, aber die differenzierter oder komplexer bearbeiten. Das kann aber auch ganz ein anderes Thema sein. Also wie das Kind, ein Kind vorher gesagt, bin ich in der Mathe früher fertig gewesen, habe ich nachher einen Roboter bauen. Mhm. Also da haben wir unzählige Möglichkeiten von, oder eben die Stärken vom einzelnen Kind aufbauen. Das sind alles Enrichment-Angebote.
Als ich ein bisschen recherchiere, was eben BBF kann sein oder was es für Möglichkeiten gibt, bin ich auch immer wieder im Entwicklungs- oder Talentportfolio begegnet. Was ist das genau?
In einem Entwicklungs- oder Talentportfolio sammelt ein Kind Aufgaben, wo es stolz ist drauf, die ihm gut gelungen sind und sammelt, das kann ein Ordner sein, das kann ein Heft sein. Also, man kann jetzt einfach mal sagen, es sind so domänenspezifische Leistungen, die es sammelt. Und dort drinnen kann ich als Lehrperson eben dann auch Rückmeldungen geben, ganz gezielt dazu, wie das Kind die Arbeit bewältigt hat, was dabei alles gelernt hat, was wir angeschaut haben. Im Grunde genommen ist es eine Sammlung vom Lernweg vom Kind, das sichtbar macht über mehrere Jahre. Welche Herausforderungen hat das Kind angenommen? Wie ist es dem Kind gegangen dabei? Und eigentlich das stolz kann präsentieren.
Mhm. Ist das nur für einzelne Kinder? Oder ich kenne das aus anderen Schulen, wo ich das auch schon gesehen habe. Das geht vom Kindergarten drauf bis in die 6. Klasse. Ich weiss nicht, ob es dann in der Oberstufe auch noch weitergeht. Wahrscheinlich eher nicht. Aber wo man das dann so mitgibt, ist das das oder ist das etwas anderes jetzt in diesem Bereich?
Sowohl als auch. Ideal ist natürlich, wenn so ein Portfolio für eine ganze Klasse eingesetzt wird und alle Kinder ihre Aufgaben sammeln, wo sie stolz sind drauf und können sichtbar machen, was sie geleistet haben.
Mhm.
Aber im Zusammenhang mit kognitiv starken Lernenden, die eben häufiger neben dem regulären Schulstoff noch weitere Aufgaben bearbeiten, macht es erst recht Sinn, dass man ihre Leistungen in dem Sinne in einem Portfolio sammelt, wo sie können zeigen, welche Herausforderungen sie angenommen haben.
Auch von allfälligen Ressourcenzimmern wird dort geschrieben. Wie kann man sich das vorstellen?
Ganz häufig ist das ein Raum, wo wir ganz viel Material zur Verfügung haben, sechs Spiele, sechs Aufgaben zu den verschiedensten Themen, die den Kindern Herausforderungen bieten.
Mhm.
Und das kann sein, dass eine kleinere Gruppe von Kindern in diesem Raum arbeitet und eben mit diesen Spielen, mit diesen Materialien unterwegs sind. Das kann von Experimenten zu Schreibanlässen. Also da sind den Ideen keine Grenzen gesetzt. Es kann aber sein, dass eine Klassenlehrperson aus dem Ressourcenzimmer eben Material holt für ins Schulzimmer. Ganz verschieden.
Eine weitere Massnahme kann Beschleunigung sein, Akzeleration genannt. Da gibt es 2 Möglichkeiten, nämlich die frühe Einschulung und das Überspringen. Und zu meinem Erstaunen hat Letizia gesagt, dass sie viele Chancen in diesem Bereich sieht. Wie siehst du das?
Ja, da pflichte ich der Letizia absolut bei. Der Klassensprung ist eine der wirkungsvollsten Massnahmen. Und bei uns in der Studie haben wir gesehen, dass über 70% von den Schulen, die sich beteiligt haben, einen Klassensprung auch schon mal praktiziert haben. Aber, und das hat uns sehr erstaunt, nur etwa 15% die Massnahme als sinnvoll einschätzen. Das heisst, wir wissen aus der Wissenschaft, dass es eine sehr geeignete Massnahme ist, wenn die Voraussetzungen wirklich gegeben sind. Wenn aber so viele Schulen das nicht als eine geeignete Massnahme angeschaut haben, heisst das, dass sie offenbar zu wenig Wissen gehabt haben, wenn ein Klassensprung angesagt ist und was es braucht dazu, dass es der gelingt. Aber grundsätzlich ja, ich befürworte den sehr, aber der muss begleitet sein, sei es durch die Fachlehrperson BBF oder durch die SHP. Das heisst, das Kind oder der Jugendliche muss vorbereitet werden, also da fehlt ja wahrscheinlich Schulstoff. Das muss mit dem Kind erarbeitet werden. Und auch wenn das Kind dann in der neuen Klasse ist, muss es eine Zeit lang noch begleitet werden, bis es richtig wieder drin ist in der Klasse und im Stoff. Und dort ist ganz häufig nochmal so ein weiterer Stolperstein eigentlich auch wiederum die Haltung. Wir haben es schon gehabt, dass Klassenlehrpersonen müssen wie das Kind auch wählen, bei sich in der Klasse aufnehmen. Sonst wird es schwierig.
Wie schafft ihr das jetzt, dass das Wissen, das ihr habt, in die Schule kommt? Ich habe das in der letzten Folge schon gesagt. Ich habe in der Schule, wo ich gearbeitet habe, hat man mir gesagt, überspringen machen wir nicht mehr. Das ist jetzt nicht mehr etwas, wo, wie soll ich sagen, zeitgemäss ist.
Wir haben es am Anfang vom Gespräch davon gehabt, es braucht mehr Wissen an der Schule im Themenfeld Begabungs- und Begabtenförderung, damit eben genau so Entscheid in dem Sinn wissenschaftlicher abgestimmt sind und weniger aufgrund von einer Haltung oder einer Alltagseinstellung.
Die zwei letzten Massnahmen, die ich so noch nie erlebt habe, sind Dispensation, also die Freistellung vom Unterricht aufgrund von bestimmten Begabungen oder der Besuch von höheren Klassen in einzelnen Fächern. Ist das realistisch? Wird das gemacht?
Dispensation, ja, das wird häufig gemacht und wird meistens auch sehr positiv beurteilt. Spannend ist zum Beispiel da bei unseren Daten, dass es signifikant häufiger zu Dispensationen kommt bei Buben wie bei Mädchen. Das ist für mich
warum?
Ein Rätsel. Ich gehe davon aus, dass Buben besser auf sich aufmerksam machen wie die Mädchen. Und Buben das vielleicht durchs Verhalten klarer einfordern, dass die Situation so nicht passt. Die Frage ist, was passiert während der Dispensation? Und ganz häufig ist es zum Beispiel dann die Kinder während der Lektion, wo sie dispensiert werden, zum Beispiel Musikunterricht haben. Sie haben nicht einfach frei. Der Besuch von einzelnen Fächern in einer höheren Klasse wäre ebenfalls sehr eine wirkungsvolle Massnahme. Die wird recht selten praktiziert bei uns. Wenn sie aber gemacht oder praktiziert wird, haben wir bei unseren Daten gesehen, dass sie sehr positiv beurteilt wird. Aber sie ist halt organisatorisch viel aufwendiger. Und was wir sehen bei uns in der Studie ist, dass all die Massnahmen, die man umsetzen kann, die werden häufiger praktiziert, wie das, was organisatorisch anspruchsvoller ist. Das ist naheliegend.
Zum Schluss schauen wir noch vorne. Wenn eine Schule jetzt sagt, wir wollen BBF ernst nehmen, sind aber noch ein bisschen unsicher, wo anfangen, was wäre aus deiner Sicht ein sinnvoller erster Schritt?
Ja, ich glaube, so das gemeinsame Begabungsverständnis zu klären. Also wenn bis jetzt ja noch keine Begabungsförderung stattgefunden hat, warum? Was sind da für Haltungen eigentlich mit im Spiel? Dann das Zweite wäre, dass man sich wie in einem Team gemeinsam überlegt, was wäre einfach umzusetzen. Häufig wird an Schulen schon einiges gemacht, wo man noch einfach könnte, noch ein bisschen ausbauen oder noch ein bisschen schärfen. Und das wären für mich also zwei gute Einsteiger in das Themenfeld BBF, um eine Schule begabungsfördernder zu machen.
Und eben, wie wir schon gesagt haben, das ist ein Schulentwicklungsthema, also müssen eigentlich alle ins Boot geholt werden. Wenn du an die nächsten 5 bis 10 Jahre denkst, was müsste sich im System Schule verändern, dass BBF nicht nur vom Engagement von einzelnen Personen abhängt?
Ich denke, wenn wir nochmal den Lehrplan 21 führen nehmen, der ist kompetenzorientiert. Und wenn wir uns wirklich an diesen Kompetenzen mehr würden ausrichten, dann würden die Schulen als Gesamt schon begabungsfördernder. Und das wünschte ich mir, dass das Themenfeld BBF wie eine Selbstverständlichkeit wäre und in dem Sinn auch viel besser wie umgesetzt werden.
An alle, die hier zulassen, danke vielmals fürs Einschalten und dranbleiben. Ich würde es sehr schätzen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und auf Spotify oder Apple Podcast abonnierst und mit Sternen bewertest. Bald gibt es wieder einen Live-Podcast, das mal zum Thema Inklusion am 8. Mai im Casino Bern. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mit dabei bist. Infos zum Anlass und den Tickets findest du in den Shownotes. Wir kommen zum Schluss von dieser Podcast-Folge. Anuschka, was ist dein Wunsch an die Schule von morgen?
Dass sich die Lehrpersonen mit ihrer Haltung in Bezug auf BBF auseinandersetzen und vielleicht da und dort mit so Mythen und Vorurteilen würden aufräumen. Weil da ist doch einiges rum im Zusammenhang mit kognitiv starken Lernenden.
Anuschka, danke für das informative Gespräch und dass du dir heute Zeit genommen hast.
Sehr gern.
Mehr Informationen zum Thema findest du bei mir auf Social Media oder auf meiner Webseite damianhaas.com. Die nächste Folge zum Thema Maker Education mit dem Björn Maurer und dem Fabian Ecker und am letzten Montag im Mai. Musik ist von Tobias Jensen. Danke vielmals fürs Zuhören und bis gleich. Bildungsreise. Ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten.